Think Less, Eat Better, der Emotional Eating Podcast. Ein Podcast, mit dem du dein Essverhalten, deine Ernährung und dein Mindset wieder in Balance bringst. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Think Less, Eat Better, dem Emotional Eating Podcast. Heute sind wir wieder in einem Face-to-Face-Podcast, denn ich sitze hier mit einem ganz besonderen Gast, nämlich mit dem lieben Bedo. Und wir sprechen heute über das Thema Diagnose Darmkrebs und was sich mit so einer Diagnose tatsächlich alles verändern kann. Bedo, vielen Dank, dass ich heute in deinem neuen Studio sein darf. Ich bin very amused. Vielen Dank. Ich freue mich, dass es geklappt hat und bin ganz gespannt, was wir heute alles besprechen werden, weil es gibt, glaube ich, ganz viel Neues bei dir.
Oh ja, sehr vieles. Aber danke als erstes auch für die Einladung und du bist jederzeit willkommen.
Ja, also ich
werde nicht zu oft bitte, aber grundsätzlich ja. Genau. Nicht, dass du dich daran gewöhnst.
Ach so, ja, schade. Ich dachte, ich werde jetzt so Co-Moderator hier bei dir in deiner neuen Sendung. Bedo, sag doch nochmal erstmal für alle, die dich nicht kennen, wer bist du, was machst du? Und dann sprechen wir auch so ein bisschen gleich über das heutiges Thema. Aber vielleicht machst du mal ein kurzes Intro zu dir.
Wo fange ich denn an? Aber bei der Geburt muss ich nicht anfangen,
nein,
oder?
Nein.
Okay. Also, mein Name ist Bedo. Eigentlich ist Bedo der Künstlername. Hm. Eigentlich heiße ich ja Bülent Kayatran. Komplizierter Name. Hm? Weil dann immer, ich habe immer gesagt, immer wenn ich in den Raum kam und gesagt habe, guten Tag, ich bin der Bülent Kayatran, ist meistens die Reaktion, wie bitte? Also sie können mich auch Bedo nennen. Macht die Sache ein bisschen einfacher. Ich mache bin seit über 20 Jahren in den Medien, habe vorher Radio gemacht und komme ursprünglich vom Radio. Und 2003 habe ich dann mit meiner Laufbahn im Bereich TV begonnen. Und habe das erste deutsch-türkische Lifestyle-Magazin Oriental Night moderiert.
Ja, da war ich schon mal zu Gast.
Richtig.
Zweimal.
Die war wirklich ein Unikat und ein Pioniersprojekt, was wirklich sehr gut gelaufen ist. Wir hatten wirklich gute Quoten. Mhm. Ich habe wirklich Top-Gäste gehabt. Und als die Show dann irgendwann volljährig wurde, dachte ich so, komm, mit 18 kann man auch langsam sich mal ein bisschen umschauen. Dann darüber reden wir gleich. Meine Krankheit war ein Punkt, ein Auslöser dafür zu sagen, ich will was Neues machen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich hatte diese Late-Night-Show, die ich jetzt moderiere seitdem, schon, ich glaube, vor 3-4 Jahren schon im Kopf. Und habe dann wahrscheinlich nur nach einem Auslöser gesucht. Und seitdem produziere ich, ummoderiere ich die Late-Night-Show und seit kurzem sogar in meinem eigenen Studio.
Ja, und in dem sitzen wir heute und das könnt ihr dann vielleicht auch noch mal in der einen oder anderen Story sehen. Also es ist richtig nice geworden. Und für alle, die das gerne noch mal nachgucken wollen, diese Sendung heißt aktuell Late Night bei Bedo,
genau.
Und die verlinke ich euch natürlich in den Shownotes, genauso wie natürlich Bedos Instagram und Webseite natürlich auf jeden Fall. Jetzt hast du es vorhin schon gesagt, du hast eine Diagnose bekommen. Mhm. Wie lange ist es her und was genau war es?
Also, das war die Diagnose war im Juni? Ich glaube, im Juni war das. Müsste im Juni gewesen sein. Juni vor 2 Jahren. Warte, wir haben 2022, ne? 2020, ja, es war nämlich nach meinem Wahlkampf. Im Juni 2020 bekam ich dann nach einer Darmspiegelung Diagnose Krebs, Darmkrebs.
Ja. Und du bist damit ja sehr, sehr offen umgegangen, ne?
Kann man wohl so sagen.
War das, war für dich immer klar, du machst das so offen, oder?
Ich glaube, ich bin so ein Bauchmensch. Ich versuche irgendwie ein bisschen auch rational zu denken, aber ich lasse mich gerne von meinem Bauch führen, weil mein Bauch, ich behaupte, zu 99% immer richtig geführt hat. Also wenn du dich dann irgendwann auch wirklich auf deinen Bauch verlassen kannst, war das so ein Ding, nach der Diagnose kam ich nach Hause, habe gesagt, ich glaube, ich muss es den Menschen mitteilen. Damals habe ich das, glaube ich, immer wieder wiederholt oder auch immer wieder gesagt, gebetsmühlenartig, ich tue das nicht, um Mitleid zu erregen. Das war nie mein Ziel, ist auch nie meine Intention, brauche ich auch nicht. Ich glaube, ich bin selbstbewusst genug, sondern ich habe damit die Menschen konfrontiert und mich selbst. Mhm. Für mich war das Verarbeitung der Geschichte. Für mich war es die Verarbeitung des Schmerzes, der Enttäuschung über vieles, der Schock sowieso. Ja, mein Leben stand auf einmal Kopf. Aber für mich war es wirklich auch der Punkt, den Menschen mitzuteilen, hey, geht mit dem Thema offen um. Und Wie gesagt, es war eine Bauchentscheidung, vor allem aber auch, weil es kaum Männer gibt, die darüber reden. Ich glaube, deswegen habe ich mich auch bewusst entschieden, weil bei Frauen Brustkrebs, Unterleibkrebs, wie viele Krebsarten es leider Gottes auch gibt. Frauen, es gibt mehr Bücher dazu, es gibt mehr Studien dazu, Frauen reden auch in mehr Talkshows darüber. Aber ich dachte so bis zu dem Tag, ich kann mich an keine Talkshow erinnern, wo ein Typ da sitzt und sagt, ja, ich hatte Darmkrebs. So, das Maximalste, was in den letzten Jahren immer wieder thematisiert wird, auch im Fernsehen oder auch in den Medien, ist Burnout.
Das stimmt.
So, das wird sehr oft thematisiert. Krebs, ne? Ich dachte, komm, erzähl es mal den Menschen. Aber ich muss sagen, ich war über das Feedback selber sehr überrascht. Vor allem, weil bis zu dem Tag keiner meiner Stories oder keiner meiner Livestreams so viral ging wie mein erstes Video, wo ich gesagt habe, Leute, ich habe eine schlechte Nachricht.
Und hast du es bereut, dass du es so gemacht hast?
Niemals. Nein. Nein.
Nee.
Nee. Nee, nee, nein, weil ich habe ja regelmäßig immer die Leute auf dem Laufenden gehalten. By the way, ich müsste mal wieder mal eine Story machen. Ich habe lange keine gemacht. Jetzt in weniger Abständen, aber damals schon so ein, ich glaube, zwischen den Chemo-Runden bis zur Chemo. Ich habe echt viel, einige Stories gemacht. Nee. Ich wusste, das ist das Richtige. Und die Leute haben es auf der Straße auch mir bestätigt. Viele Menschen.
Okay, also
Viele
das heißt, die
Menschen.
Resonanz war ziemlich groß.
Sehr groß und nur, wirklich nur positiv.
Ja, ich habe es ja auch, auch darüber dann erfahren und war ja auch echt geschockt. wieder, aber das geht dir ja wahrscheinlich als Betroffener sowieso ja ähnlich, ne? Aber hat
Genau.
dir das so in dir, auch in dieser Therapiephase geholfen?
Sehr sogar.
Ja.
Ja, sehr sogar. Also mit diesem Thema offen umzugehen war für mich ein, sagen wir es mal so, ein Pflaster. Ja, es hat mir sehr geholfen. Ich konnte meine Wunden damit auch gut bearbeiten, verarbeiten. Und ich wusste, ich tue auch gleichzeitig was Gutes. War auch gut für die Seele.
Wie geht's dir heute?
Mir ging es noch nie besser.
Ja.
Ja, wirklich. Ich fühle mich gut. Bin regelmäßig bei der Kontrolle. Ich habe ja schon auf meine Ernährung ja vorher schon geachtet, wie du ja weißt.
Ja.
Jetzt aber noch mehr. Ich fühle mich gut. Also man hat leider immer noch Nachwehen. Jetzt 2 Jahre, guck mal, vor knapp über 2 Jahren war meine letzte Runde der Chemo. Leider habe ich immer noch Nachwehen hin und wieder. Die kommen leider sporadisch. Und mein Onkologe sagte, das wird auch länger so sein. Ja, bestimmte Schmerzen oder das Kribbeln im Körper und so. Bestimmte Sachen kommen leider. Aber im Großen und Ganzen geht es mir wirklich gut. Und ich gehe regelmäßig zur Kontrolle und lasse auch für einen MRT-Termin, CT-Termin oder Blutabnahme, diese Termine werden nicht verschoben. Egal, was passiert.
Wir haben ja in der Zeit auch wir beide viel über Ernährung gesprochen.
Ja, richtig, sehr viel
Sehr
sogar.
viel sogar. Und würdest du sagen, da hat sich auch grundlegend vieles verändert, so auch in dem, wie du dich ernährst?
Definitiv,
Ja?
definitiv.
Was hat sich verändert? Also gibt es Sachen, die du gar nicht mehr isst oder nicht mehr tust oder sagst, ich mache das einfach nur noch weniger oder in anderer Dosierung oder?
Also alle 3 Punkte ja.
Okay.
Milch hatte ich minimiert, mit meiner Krankheit gar nicht mehr, muss ich sagen. Null. Okay, sorry, also Käsekuchen esse ich trotzdem mal. Aber den esse ich wirklich alle 3 Monate ein, weißt du?
Ja, okay,
Aber
verstehe.
Käse trinke ich kaum noch und ich achte darauf, Käseprodukte auch, die habe ich auch sehr stark minimiert, obwohl ich ein ganz großer Käsefan bin. Aber da switche ich zum Beispiel immer mehr auf Ziegenkäse, Beispiel. Ist besser, ich weiß es. Habe mich auch mit der Thematik sehr, sehr stark beschäftigt. Und wenn ich Käse esse, reine Bioprodukte. Ich versuche mich darauf zu fokussieren, dass alles nachhaltig ist, dass es gute Bauernhöfe sind. Klingt das wirklich sehr, sehr blumenhaft oder wie von einem Buchautor, der Werbung dafür macht. Aber ist so. Mein Fleischkonsum hat sich minimiert, obwohl ich davor schon wenig gegessen habe. Aber mit meinem Fleischkonsum bin ich andersrum gegangen, bis zu meiner Krankheit. Ja? Als ich damals halt diese Diagnose bekommen habe, meinte sogar mein Doc zu mir, es liegt an der Ernährung zum größten Teil. Weil ich habe meine Familie gefragt, ich habe in der Türkei oder mit der Türkei, mit meinen Großeltern oder mit denen, die noch da sind, mit meinen Tanten und Onkeln telefoniert. Darmkrebs gab es nicht in unserer Familie, jedenfalls nicht bekannt, weit wie es ging.
Also
Also,
keine sozusagen
genau.
Vorbelastung.
Also muss es die Ernährung sein. Und mein Doc meinte dann sogar mit einem Augenzwinkern zu mir, ich sage, Doc, ey, ich esse seit Jahren so bewusst, ne? Ich esse echt wenig Fleisch. Und dann sagt er zu mir, okay, ich stelle dir aber eine Frage. Krebs entwickelt sich so 5 bis 10 Jahre. Was hast du vor 10 Jahren gegessen? Und meine Antwort nur, oh Gott, nur
Ja,
Müll. So
genau.
ist so. So, da muss man schon anfangen. Und jetzt esse ich gemeinsam mit meiner Freundin und mit ihrer kleinen Tochter, versuchen wir uns wirklich gesund zu ernähren. Und wir achten schon wirklich darauf, dass wir zum wenig Fleisch essen. Also ich habe viele vegetarische Freunde, die sind immer noch sauer, wenn ich sage, ich esse ab und zu Fleisch. Ich sage, ey, ich bin von dreimal am Tag Fleisch zu einmal die Woche Fleisch, ja, umgeswitcht. Das ist für mich, das ist schon ein Riesensprung,
Absolut,
ja.
ja, klar.
Also im Durchschnitt würde ich sagen, liegen wir bei ein bis zweimal die Woche. Dann aber auch reines Biofleisch. Verpackte Nahrung gibt es bei uns nicht mehr.
Da
Ich
kannst
kaufe.
du auch so fertig verarbeitet
Gibt es
ist,
nicht
was so
mehr.
eine riesen Zutatenliste hat.
Gibt es nicht mehr.
Ja.
Alles raus, alles raus, alles raus. Also wenn meine Eltern zu mir kommen oder wenn meine Mutter kommt, kriege ich einen halben Herzinfarkt, weil ich kenne das halt. Aber die Kleine versuchen ja auch schon in diese Richtung zu ernähren. Aber ganz ehrlich, ich verbiete mir aber nichts.
Ja, ist
Das
auch
heißt, wenn
richtig.
meine
Ja.
Kleine sagt, hey, ich habe Lust auf, sie liebt Pizza Salami, ich werde sie nicht verneinen, sie ist 6.
Ja.
So, ist nicht so, dass sie jeden Tag bekommt, aber sie geht mit mir auch richtig gern ordentlich mal essen, wenn sie Lust auf Fleisch hat. Dann sage ich, aber wir gehen in dieses Restaurant, die haben Biofleisch, ist ihr egal. Also, und das schmeckt ihr auch, sagt sie auch. Das ist voll lecker. Ist dann teurer, aber ich minimiere es ja.
Ja, klar.
Ja, und ich glaube immer noch, weil beim gesunden Essen geht es auch leider. Ich merke das ja auch in meiner Umgebung, auch viel ums Budget.
Ja.
Ja, aber wenn ich jeden Tag dreimal Fleisch esse, also sprich 21 Portionen Fleisch, minimiere auf 2 Portionen in der Woche, bezahle ich mit den 2 Portionen immer noch weniger.
Ja.
Ich esse bewusster, dann kostet das Steak halt mehr. Ja, dann hole ich halt Bio-Steak und dann kostet das Kilo 50 Euro. Aber es ist ja, ich meine, ich hole ja kein Kilo,
Ja,
200
klar.
Gramm. So, denn es ist, oh, weißt du, wie ich es genieße? Boah, das schmeckt so lecker.
Das ist ja auch dann, ne, wenn die Qualität gut ist, keine Ahnung, das ist ja, wir haben ja viel drüber gesprochen, ne, so, ich mache das immer so 80-20-Regel, ne, 80% pflanzlich, ein
Genau.
Prozent halt tierisch.
Kommt bei mir ungefähr genau hin, ja.
Genau, dann hast du ja eine gute, ausgewogene
Richtig.
Mittelmeerküche, dann kannst du ja auch alles essen, du sollst ja auch nichts verbieten, ne, das
Naja,
wäre
Oma.
ja auch Quatsch, aber es hat sich schon da verändert, dass du auch sehr viel sensibler dafür geworden bist, ne?
Definitiv, ja.
Ja.
Auch Getränke, trink viel Wasser als früher. Ich habe auch mit Sport angefangen, by the way. Oh,
How
yeah.
come?
Keine Ahnung, ich wollte ja schon lange Sport machen. Habe einen Bericht gelesen in einer Zeitung von einem Ernährungswissenschaftler und Sportler. Und der hat dann halt drei Übungen oder von drei Übungen erzählt, die man jeden Morgen machen sollte, kontinuierlich erhöhen sollte die Sätze. Und dann würde man die Muskel quasi die Definition voranschreiten. Man würde sogar ein bisschen abnehmen. Aber mir geht es auch nicht ums Abnehmen, sondern
Nee.
gesunde Ernährung und Körperbewegung. Ich habe sogar trotzdem abgenommen, oh, by the way. Also mein Bauch ist definitiv flacher als vor 6 Monaten. Und das mache ich jeden Morgen. Ja, bis auf die Grippe jetzt, aber bis vor 2 Wochen. Jeden Morgen stehe ich früher auf, mache 30 bis 40 Minuten Intensivtraining. Dazu gehören nur drei Übungen. Planks, Sit-ups und Liegestütze. Aber in unterschiedlichen Varianten. Ne? Und ich überlege mal, mein erster Tag habe ich Planks 30 Sekunden geschafft. Ich dachte, ich sterbe. 30 Sekunden. Okay,
Das
nach
ist die
10 Sekunden.
Zukunft.
Aber heute schaffe ich 6 Minuten am Stück. Da bin ich mega stolz drauf.
Das ist schon richtig viel. Ja, also da können sich manche da draußen noch wirklich
Also es
was.
geht. Zwar dann bin ich
Nicht
danach echt.
ich.
Achso. Und Liegestütze und Sit-up, es macht völlig viel Spaß. Und ich schwitze richtig und ich merke, der Körper kommt gut in Wallung. Dafür stehe ich eine halbe Stunde jeden Morgen auf. Also no excuses, keine Ausreden.
Jetzt ist das ja bei dir aufgefallen, hast du ja vorhin gesagt, durch eine Routineuntersuchung, ne? Darmspiegelung.
Nicht wirklich. Ehrlich gesagt, hat mich meine Freundin dazu genötigt, zum Arzt zu gehen.
Okay.
Ja, das war so ein männliches Ding. Ja, komm, geht von alleine weg. Ich habe ja für das Hamburger Parlament kandidiert. Ich bin auch politisch aktiv.
Ja.
Und im Februar war der Wahlkampf und die Schmerzen, soweit ich mich erinnern kann, also dieser Druck im Darm, in diesem Fall ist es der Druck auf den Bauch. Ich glaube, der ging im Dezember schon los. Sprich, ich habe 6 Monate schon gewartet, ne?
Oha, ja,
Das
das
war
ist
schon
lang.
hart. Und das war so ein komisches Gefühl. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, mein Bauch ist aufgebläht und mit Verlaub, mein Stuhlgang wurde schwieriger. Und das ist so, stell dir vor, bestes Beispiel. Du bist schwanger, dein Bauch ist angeschwollen, ne? Der ist ja größer
Genau,
geworden. Und
durchaus, ja.
wenn du es anfasst, oder mit deinem Finger dort, dann war es so steinhart.
Ja, das war
Richtig?
ziemlich, ja, also klar, war prall, ne?
Richtig, meiner auch. Und ich dachte so, okay,
Das
vielleicht
ist
ist das
schon.
normal, dachte ich. So, das war so ein Männerding, ne? Schatz, geht von alleine weg. Dann wurde Januar, dann wurde es Februar. Irgendwann konnte ich den Knopf meiner Hose nicht mehr zumachen, weil dieser Knopf wehgetan hat. Es ist ein Knopf. Ja, irgendwas stimmt mit meinem Körper nicht. Da dachte, ah komm, Wahlkampfstress, Produktionsstress, du hast ja viele Stressfaktoren um dich herum. Und dann denkst du so, ach komm, wird eh nichts. Genau. Und diese Phase endet ja irgendwann komischerweise nicht. Dann hat meine Freundin sich darum gekümmert, dass sie mir einen Termin geholt hat beim Onkologen. Und ja, den hätte ich noch nicht mal bekommen, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat. Die sagten dann irgendwann, ja, im Oktober, im November, im Dezember.
Zur Darmspiegelung.
Ja. Und dann, ich habe keine Ahnung, was sie da gelogen hat. Die war ich, aber ich weiß es nicht. Jedenfalls hat sie dann irgendwie diesen Termin bekommen. Und dann bin ich am Freitag hin. Und der Doc hat sich nur den Bauch angeschaut und sagte, Originalreaktion, okay, wir müssen Darmspiegelung machen, irgendwas stimmt da nicht. Er meinte auch gleich, irgendwas stimmt nicht. Hatte mir diese Abführmittel mitgegeben und ich sag, und das erste, oh Gott,
Ja, das ist ja das, über das ja nie einer sprechen will,
ja,
ne?
deswegen
Das
habe ich auch
ist
alles offen gemacht.
Tabu.
Genau.
Sprechen wie diese vorbereiteten
Die war
Bronzen.
eklig. Ja, und dann
Ja.
sitzt du 3 Tage auf dem Topf, ist nun mal so. Und aber das Schlimmste war ja, mein Stuhlgang war in den letzten Wochen bis zur Darmspiegelung richtig schlimm. Und irgendwann war es nur noch Blut.
Ja, und das
Kennst du
ist
das?
für
Und
die
da dachte ich
Darmspiegelung
so,
verheißen.
also ich wusste, das ist nicht nur
Das
ein
ist.
Wahnsinn, ich glaube, das ist ziemlich gefährlich, was ich gerade da betreibe. Ne? Und darum, ey, Schatz, ich glaube, jetzt habe ich echt ein Problem.
Und dann kriegt man Panik.
Genau, dann habe ich auch Panik bekommen. Aber diese Entleerung, ne? Boah, die hat so gut getan. Ich kann dir nicht sagen, wie ich
Fünf
mich gut
Stunden
gefühlt.
tut ich auch alles. Je nachdem, wie groß dein
Ich
Bauch
habe
ist, ne?
tagelang nicht aufs Klo gehen können. Tagelang. Und irgendwann denkst du so, okay, aber wo geht das hin? Ist doch klar, dass der
Ja,
Bauch
das
dann
reicht sich auch.
richtig.
Dann musst du hinterher sogar gucken, dass es nicht irgendwie platzt, weil es sich irgendwie staut, ne? Das wäre ja auch noch schlimm geworden
Und
dann.
das war das, was ich am Montag nämlich gehört habe, als ich dann dahin kam und dann mein Arzt hat die Darmspiegelung gemacht hat. Also er war für innere Medizin. Und er sagte, ja, ich schicke dich mal eine Stufe tiefer zu Dr. Edda Gürkut, das ist der Onkologe. Und ach so, ich muss ja auch noch mal zeigen, was das ist. Und dann saß ich an seinem Schreibtisch. Ach so, Herr Kerturan, setzen Sie sich bitte mal kurz hin, wir müssen reden. Oh
Das, da
Gott,
weißt du schon, alles
da
klar.
wusste ich, oh Gott, ich kriege eine schlechte Nachricht. Aber trotzdem habe ich gedacht, es ist nicht Krebs. Daran habe ich nicht gedacht.
Sondern irgendeine Verstopfung, kann ja
Genau,
auch ein Polyp sein,
genau.
whatever, ja.
Ey,
Aber bei Blut, naja.
und dann hat er dieses Wort gesagt, dieses magische negative Wort. Und meinte, ach so, das ist ihr Tumor. Ich glaube,
Das brennt sich so rein, ne? So, wenn man
die
in.
Welt, sorry, das ist jetzt so wieder so eine Metapher, ne, aber die Welt stand still. Für mich für Stunden, es waren wahrscheinlich 10 Sekunden nur, aber für mich, war so ein Ding. Ich weiß, er hat geredet und ich weiß, ich habe ihn nicht mehr gehört. Sondern mein erstes Bild war, ich habe diesen Bildschirm angeguckt und er hat mir den Finger versucht, irgendwas zu erklären. Und ich weiß, wie ich mir das Bild angeschaut habe,
Aber du hast
aber
es nicht
komplett
mehr
andere
so
Bilder hatte vor mir.
nicht mehr mitgeschnitten, was er eigentlich
Null.
wirklich gesagt hat, ne?
Keine Ahnung.
Ja.
Ich weiß dann nur noch, dass er am Ende gesagt hat, ach so, und warum ihr Stuhlgang so schwer ist. Du musst dir Folgendes vorstellen. Vielleicht kann ich das auch deinen Zuhörern erklären. Der ganze Darm ist ja wie ein Rohr. Ja, so, sehr so rund. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, du hast einen Krebs, der fast den ganzen Durchmesser fast
Ausfüllt.
ausgefüllt hat.
Du hast wie ein Verstopf,
Genau.
wie ein Stopfen drin.
Und da war nur noch ein kleiner Schlitz. Das war der einzige Schlitz, wo ab und zu mal Pipi, also kleiner rauskam. Mehr war nicht. So ein Stift. Also maximale Dichte. Und er sagte, ich sag dir nur eins, noch 2 Tage,
Das Ding
bumm,
geplatzt.
genau.
Richtig.
Genau. Und dann habe ich dann irgendwann nur noch gehört, ja, du musst zu meinem Kollegen Dr. Gürkow. Ich sage, okay, bin nach unten gegangen. Und dann sagt er, oh Gott, ist so eine Reaktion, oh Gott. Ich sage, ja. Er sagte,
Ich habe es ein bisschen ausgesessen, ne? Ja. Und da hast du dir doch bestimmt gedacht, ah, wäre ich doch besser vorher gegangen, ne?
Ja, das denkst
Der
du,
Klassiker.
denkst so viel in dem Moment, aber das auch. Und dann sitzt du da und dann erzählt er dir, und jetzt kommt wieder der Bedo und sagt so, ja, okay, Sie kriegen sofort eine Überweisung. Ich schicke Sie ins israelische Krankenhaus. Die sind spezialisiert darauf. Für mich eine der besten Kliniken im Bereich Darm. Ich schicke Sie heute noch dahin und morgen werden Sie operiert. Was ist meine Reaktion? Doch, nee, geht gar nicht. Warte mal, ich muss kurz meinen Kalender checken. Es geht, ich habe heute noch Termine.
Zurück
Ich
im
habe,
Modus, genau.
ich bin schon wieder im Arbeitsmodus. Ich habe morgen noch eine Produktion und am Donnerstag wahrscheinlich auch. Der geilste Spruch von meinem Doc. Kein Problem. Wir können auch den Termin gerne nächste Woche machen. Wirklich kein Problem. Bis dann, ich würde mal so sagen, bis dann platzt das Ding wahrscheinlich. Ich stelle Ihnen nur eine Frage. Wer macht das sauber? So kühl.
Aber in dem Moment ist es
Meine
Wochenende.
Reaktion, aber meine Reaktion. Ja, jetzt lache ich darüber. Natürlich lache ich darüber. Ich kann darüber lachen. Das ist so. Ich gucke ihn an und sage so, okay, machen Sie mir einen Termin. Ey. Dieses, wer macht's auch immer? Das war so, das war für mich so, war Feierabend. Da habe ich gesagt, komm, machen wir sofort. Aber nachdem wir uns, ich saß, glaube ich, schon bestimmt eine Stunde bei ihm. Aber er hat mir trotzdem Mut gemacht. Also er meinte vor allem, er meinte, ganz ehrlich, ich kenne sie. Ja, ich kenne ihre Art und Weise und ich glaube, ich kann sie gut einschätzen. Sie schütteln das schon aus dem Ärmel. Machen Sie mal keine Gedanken, sind ein positiver Mensch. Und das hat mir sehr viel Mut gegeben. Ich glaube, das war auch der Grund, warum ich überhaupt dieses Video gemacht habe. Auch er selbst war der Grund oder auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich gehe offen damit um. Das war's. Dann bin ich nach Hause, habe auf dem Weg nach Hause geheult. Geheult wie ein Schlosshund. Hab meine Schwester angerufen, war FaceTime, hab geheult, hab meine Mutter angerufen, hab geheult, bin ich ehrlich, hab meinen Bruder angerufen, hab geheult, hab meine Freundin angerufen, hab geheult. Aber das ist das Gute, ich kenne meinen Charakter. Ich sage immer, du kannst alle Menschen anlügen. Aber die Menschen, die du im Spiegel siehst, den kannst du nicht anlügen.
Ja, das ist richtig.
So, und eine Stärke von mir ist es immer, ja, ich kann sehr emotional werden, aber ich habe eine Stärke, bei mir ist es meistens nur für den Moment. So, dann bin ich auch an dem Tag bewusst alleine schlafen gegangen. Ich habe auch meiner Freundin gesagt, ich will keinen von euch haben. Meine Mutter auch nicht. Ich will niemanden von euch haben. Ich will für mich sein. Ob du es mir glaubst oder nicht. Ich bin nach Hause, habe mich hingelegt, bin aufgestanden. Für mich war das vorbei.
Okay.
Am nächsten Tag war alles wieder normal. Irgendwie, in meinem
Ja,
Kopf.
bist ja auch, das fand ich auch, bist ja immer sehr, nicht nur offen damit umgegangen, auch, ich sag mal, vorsichtig entspannt noch damit
Ja,
umgegangen.
genau.
Also ich habe nie so das erlebt, dass du so panisch warst oder was, immer positiv. Also das hat man, also egal wie, ne,
Genau.
was gelaufen ist, immer.
Genau.
Da
Aber
fand
das,
ich
was ich
auch
dir jetzt mal mit
total.
dem, ich habe geheult hier, heult da, würde ich auch niemandem erzählen. Aber es ist auch wirklich nur für einen Moment. Also jetzt zu erzählen, ist kein Problem. Ich will nur sagen, also, ich brauche nur diesen Moment für mich. Ich muss es immer für mich verarbeiten. Das ist eine Grundeinstellung von mir. Ich muss Dinge als erstes für mich bearbeiten. Der ein oder andere aus meinem Freundeskreis versteht das vielleicht nicht so ganz. Oder auch wenn ich mal mit meiner Freundin darüber rede, ist auch nicht einfach. Ich sage, es gibt Dinge, die muss ich als erstes mit mir verarbeiten, bevor ich überhaupt mit irgendjemandem besprechen kann. So bin ich.
Wenn du jetzt so an deine Geschichte denkst, gibt es irgendwelche so Tipps für Betroffene oder wo du sagst, also erstmal grundlegend auf jeden Fall nicht so lange warten, sondern zur Vorsorge gehen, nehme ich mal an, wird ja ein
Mein
Hörer
erster
sein.
Wunsch an alle da draußen. Ich habe alle meine Freunde, alle meine Jungs dazu bewegt, dass sie alle in dem Jahr noch bei der Darmspiegelung waren. Bewiesen. Mit Papier vom Arzt. Kein Scherz. Alle verdonnert, die ganz eng zu mir stunden. Alle waren da.
Also auf jeden Fall, das ist das A und O, hingehen, weil wir
Muss.
wissen ja, wenn es erkannt wird, ist es ja nicht,
Es sind nur Polypen am Anfang. Kannst du entfernen und
kannst du
fertig.
entfernen
Hast
und
deine
hast
Ruhe.
super auch, wie man ja auch bei dir sieht, super Heilungschancen.
Ja,
Ne?
ja. Da
Das
mache ich
ist
mir
ja
gar
wichtig.
keine Gedanken.
Aber gibt es sonst noch irgendwie so Tipps für vielleicht Betroffene, wo du sagst, boah, das hat mir geholfen? Also vielleicht geht ja nicht jeder so offen damit um, aber diese positive Einstellung sich zu bewahren oder was wären vielleicht so Tipps für
Ich
Betroffene?
hätte sogar Tipps in beide Richtungen. Also Tipps als erstmal auch in die Richtung der Person, die vielleicht auch so wie ich mit der Sache konfrontiert ist oder sich leider mit diesem Thema auseinandersetzt, leider sage ich auch bewusst, leider auseinandersetzt, aber er muss es tun. Einfach entspannt damit umgehen. Keine negativen Energien zulassen. Positives Mindset durch und durch. Ich habe mir sogar, ich habe mich ja, ich habe kein Scherz, ich habe mir einfach. Ich stelle mir Dinge, ich visualisiere Dinge. Ja, ich bin ein Fernsehmann, irgendwann lernst du das. Du denkst nur noch in Bildern. Und so denke ich nun mal. Und ich habe immer gesagt, ich stelle mir vor, ich sehe immer meinen Körper. Ja, und ich sehe mich quasi und denke so, okay, was sehe ich da? Ich sehe einen Menschen, der positiv ist. Und irgendwo in seinem mittleren Körperteil da befindet sich ein Krebs. Dieser Krebs ist ja eigentlich was Böses. Es ist was Schlimmes. Aber ich habe relativ früh bemerkt, und bin mit dem Krebs nicht als Feind umgegangen, sondern als Freund. Klingt ein bisschen bekloppt, ist aber so.
Okay,
Ja, der Freund ist nicht mehr Feind. Weil Feinde bedeutet, in meinen Augen negative Energie. Negative Energie beeinflusst einen Menschen negativ. Wenn du dir dauernd Sorgen machst, dann sage ich, es ist wie ein Schwamm, ziehst du auch irgendwann nur die
Das macht
Sorgen an.
Spaß.
Genau.
Spaß ist nicht gesund.
Richtig. Ist alles Kopfsache. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich habe erzählt, das immer so flapsig, ne? Ach, Herr Krebs, schön, dass Sie da sind. Wir kommen schon miteinander klar. Was soll er mit mir anstellen, wenn ich so, ich beachte ihn ja nicht. Ich nehme ihn nicht wahr. Ich nehme ihn nicht für voll. Ich habe ihn nicht für voll genommen. Er ist da, der wird sich eh langweilen und wird eh meinen Körper verlassen. Das war meine Grundüberzeugung.
Okay.
Das würde ich denen.
Tapferbild eigentlich,
Was?
ne?
Er wird gehen. Was soll er mit mir anstellen? Der Typ hat doch eh keinen Bock auf mich. Also Ignoranz ist die beste Einstellung. Das wird die eine Seite. Und die andere Seite für die Menschen, die vielleicht Familienmitglieder sind, ja, oder Ehefrauen oder Mütter, Väter. Das ist mein einziger Wunsch. Geht mit diesen Menschen normal
Ja,
um.
ich glaube, das ist echt
Okay? Ich
wichtig.
habe es gehasst. Der erste Mensch, und das sage ich auch offen und ehrlich, der erste Mensch, auf den ich sauer war, war meine Mutter. Ja? So, meine Mutter ist
Ist natürlich die
eine
Mama, klar.
Mama und ist auch noch anatolisch. Da sind noch mal andere Emotionen im Spiel als jetzt mal westeuropäische Mütter. Ja, anatolische Mütter sind sehr emotional. So dieser Raumorient, ja, da ist es anders. Das kann man nicht beschreiben, aber diese Wärme, dieses Herz, dieses Ding, es brennt mehr und oder intensiver oder anders. Und ich habe meiner Mutter gesagt, du merkst es an der Tonlage, wie diese Mutter mit dir redet. Ja, wie meine Mutter, sie wird piepsig, sie wird traurig, sie klingt schon so. Und ich habe, das war mein erster Satz, und ich sage,
Versucht er sich so in Watte zu packen.
genau, ich sage, Mama, ich bin nicht tot. Ich lebe und ich werde leben. Und irgendwie, das war das Coole, bei ihr hat das sofort eingeschlagen. Danach war es bei ihr nicht mehr so. Es war nur dieser eine Moment am Anfang, weil sie guckte mich an, weinte und diese schmale Stimme, die einem dieses Negative, dieses Traurige schon mitgibt, das habe ich hier quasi, ich glaube, innerhalb von 3 Sekunden aus dem Kopf gejagt. Und ich glaube, das ist wichtig auch für die Familienmitglieder. Einfach normal miteinander umgehen, als nichts gewesen. Okay?
Also nicht in Watte packen,
Gar
sondern
nicht.
auch
Das
nicht wie krank behandeln, weil ich glaube,
null.
je mehr die Leute das Gefühl geben, du bist krank, desto
Da
mehr
bist du krank.
bist du krank, ne?
Ja?
Und das versuchst du ja eigentlich gerade durch dein Mindset
Genau.
gegenzusteuern, ne?
Richtig. Und willst du helfen? Ganz ehrlich? Dann willst du deinen Sohn, in diesem Fall deinen Sohn oder deinen Ehemann unterstützen? Unterstütze ihn mit Ernährung, mit positiven Gedanken, Unternehmungen. Also einfach einen ganz normalen,
Auch
positiven
ablenken,
Alltag
weiter.
weiter vorangehen. Alles andere ist irrelevant. Aber das Wichtigste ist, das A und O ist, achtet dann gemeinsam auf die Ernährung. Bringt aber auch nichts, wenn man dem Mann sagt, er soll weniger Fleisch essen und die Frau isst jeden Tag 3 Döner oder 3 Hamburger.
Da muss man irgendwo einen Kompromiss finden, ne? Das muss ja gemeinsam irgendwie
Genau.
funktionieren.
Genau.
Ja. Jetzt sitzen wir hier im Herzen Hamburgs im wunderschönen neuen Studio. Es ist ein bisschen so wie, weiß ich nicht, wie in New York, Late Night, ne?
Wir so
Hier.
schlecht, oder?
Geiler Ausblick, muss ich hier schon mal sagen. Also, was passiert jetzt? Neues Studio? Willst du ein bisschen was dazu erzählen?
Sehr gerne. Also auch ein Teil von meiner Krankheit, ich hatte es ja vorhin kurz angeschnitten, nachdem ich aus der Chemo rauskam, war es für mich an der Zeit, etwas Neues zu beginnen. Also die Krankheit, Diagnose und die Chemo nehme ich mal als einen neuen Geburtstag an. Und dieser Geburtstag sollte einiges ändern, inklusive Ernährung, Lifestyle, Sicht zur Welt,
Mindset.
Mindset. Ich habe mich anders angefangen, im Spiegel zu sehen. Und ich wollte einige Sachen einfach mal erneuern. Ich sage, hey, weißt du was? Jetzt fängst du neu an. Kannst auch irgendwas an deiner Arbeit oder was heißt Arbeit, an meinem Hobby. Ich arbeite ja kaum, also ich mache ja nur Sachen, auf die ich Bock habe. Das habe ich schon immer gemacht. Und ich möchte ein neues Studio machen. Ich möchte ein neues Format machen. Ich möchte alles neu machen. Habe dann irgendwann gesagt, okay, wir bereiten uns mal auf eine neue Zeit. Haben dann angefangen mit dem neuen Format. Noch bei Hamburg 1, also habe auch dort in den Studios produziert. Und irgendwann kommt dieser Zeitpunkt, wo du sagst, ich will den nächsten Schritt gehen. Der nächste Schritt ist dann irgendwann eine komplette Unabhängigkeit. Und 20 Jahre Fernseherfahrung, davor habe ich 8 Jahre Radio gemacht, stehst du dann irgendwann da, ey, komm, ich habe alles gelernt. Ich habe mir alles selber beigebracht. Alles Learning by Doing. Ja, und ich glaube, dass ich das meiste beherrsche, was man im Bereich Radio oder vor allem auch Fernsehen und Social Media braucht. Warum gehe ich, wage ich nicht einfach den nächsten Schritt und werde komplett unabhängig? Jetzt sitzen wir in unserem eigenen Studio. Das ist mitten in der Stadt. Wirklich eine 1A-Lage
Oh ja,
ist so.
das Prime würde ich auch sagen. Richtig nice.
Eines der teuersten Lagen, ja, Frag nicht nach meinem Mietvertrag. Ich mache das aber mit einem Partner zusammen, muss man sagen. Ich mache es ja nicht ganz alleine. Wir haben das ehemalige Tesla-Haus gemietet. Kennt man dieses Gebäude? Wusstest du, dass es das erste Flagship-Pop-up-Store Teslas in Europa war?
Das wusste ich gar nicht.
Dieses Gebäude ist extra für Tesla gebaut worden vor, keine Ahnung, 15 Jahren, 20 Jahren. Ich weiß
Ach
auch nicht, wie
was,
lange
nee,
das
das
jetzt
wusste
ist.
ich.
Ja, es ist komplett neu. Ich habe die Ehre gehabt, letzte Woche war sogar der Architekt hier.
Ach was,
Ja, und
cool.
ich kannte ihn halt auch noch vom Nah. Und dann war er hier und hat sich mit meinem Geschäftspartner unterhalten. Da dachte ich, das Gesicht kenne ich wohl. Er meinte, oh, ich habe das hier konzipiert, ne? Mein Haus hier. Ne? Ja, cool, dann haben wir uns lange darüber unterhalten. Ja, und das testet das dann irgendwann hier raus. Und dann wurde lange darüber nachgedacht, was machen wir? Und mein Geschäftspartner ist im Bereich E-Mobilität ein sehr aktiver Unternehmer. Und er hat mich dann irgendwann mal angehauen, weil er wusste von meiner Absicht. Und ich habe gesagt, okay, ich will mich auch mal weiterentwickeln, ich will was Neues machen, irgendwas anderes. Und er meinte, hey, wie wär's, wenn wir gemeinsam diesen neuen Hotspot kreieren? Ein E-Mobilitäts-Hotspot, Schrägstrich, neues Media Center mitten in Hamburg. Ja, da sind wir jetzt.
Und ich kann euch nur sagen, es ist richtig, richtig cool geworden. Und
Und noch nicht fertig, aber
ja, wann geht's?
kommt noch.
Schon geplant, wann es offiziell losgeht?
Wir haben ja schon angefangen. Produzieren tun wir hier schon, aber halt nur in meinem Set. Wir haben noch zwei weitere Sets auf dieser Etage. Das heißt, du musst dir vorstellen, wir haben quasi in ein paar Wochen sind wir soweit, dann haben wir eins, zwei, drei Studios. So
Okay,
musst du es
alles
vorstellen.
klar.
Das ist unser Studio. Das ist ein Barbereich, ist zum Netzwerken gedacht, aber auch ein Set für uns oder für andere Unternehmer, die da produzieren wollen, wenn sie Gespräche haben wollen. Und hier neben, das dritte Set wird ein neutrales Set sein für andere Unternehmer, Dienstleister, Selbstständige, die dann vielleicht YouTube-Content produziert haben wollen. Wir
Okay.
treten auch als Dienstleister auf. Das heißt, ich produziere zwar bei Pedo, das ist mein eigenes Baby, aber daneben bin ich quasi Partner von Gerd Lines und somit auch Dienstleister für andere Unternehmen, die auch hier ihren Content produzieren wollen.
Also für euch da draußen, falls ihr selber, keine Ahnung, von YouTube bis eigene, was weiß ich,
TikTok,
TikTok,
Instagram,
Instagram,
wir können alles
Podcast,
produzieren. Podcast, wir können
dann
alles produzieren.
ja, meldet euch auf jeden Fall mal bei Bedo, wenn ihr also eine richtig nice Prime Location sucht, weil das kann ich euch nur sagen. Also ich habe wirklich selten so gut produziert, muss ich an der Stelle schon mal sagen. Also richtig, richtig cool. Ja, also mega, dass wir das geschafft haben, weil wir haben ja doch ein bisschen am Termin gekratzt,
Ja.
aber es ist ja immer busy, busy, ne? Wie das immer so ist.
Und am spontan funktioniert es doch am schön.
Absolut.
So war es auch mit Fatjakin,
Ja, ich wollte noch fragen, wie war das Interview?
by
Ich habe das
the
gesehen.
way. Ja. Fatih und ich kennen uns erst schon seit fast 20 Jahren.
Ja.
Ab und zu schreiben wir uns halt, aber halt sporadisch. Ich bin auch der letzte Mensch, der eine Nervensäge ist. Aber manchmal kann ich eine Nervensäge sein, wenn ich
Wenn es
dann,
passt, ja.
ja, wenn es um ein Interview geht, bin ich nervig. Aber ansonsten frage ich auch mal so, hey, wie geht's dir? Alles gut? So, ich habe, wie gesagt, seit 2003 kenne ich Fatjakin. So, und dann kam, beziehungsweise, sein neuer Film ist ja jetzt in den Kino. Und irgendwann nervst du ihn. Und der ist ja genauso einer wie ich. So, dann hat er mir geschrieben. Ich glaube, Mittwochabend hat er mir dann geschrieben. Ich glaube, 18, 19 Uhr. Also, morgen 14 Uhr kannst du? Fragezeichen. So, beim Fatih Akın und für mich wirklich, für mich der Regisseur in Deutschland
Ja,
sowieso.
schon krass, auf jeden
Ist
Fall.
so, für mich ist er unser Star. Für mich in Deutschland wirklich einer der besten Regisseure, wenn nicht der Top-Regisseur der letzten 10 Jahre, 20 Jahre. Und wenn der dann sagt, ey, Bedo, komm, ich habe Zeit für dich, dann denkst du nicht nach.
Dann fährst du los.
Nee, dann rufst du dein Team an und sagst, morgen 15 Uhr Interview, direkt bei ihm im Studio, was auch cool war. Ich war noch nie in seinem Büro, wir haben uns immer draußen getroffen oder er war bei uns im Studio. Ich war gestern in seinen heiligen Büroräumen, war voll cool. Also, boah, ich habe die Preise gesehen, ne?
Ja.
Der hat ja Lecco Mio, ey. Da Globe und hier Cannes und der Bär. Sitzt du davor und denkst so, da
Ja,
steckt
schon
viel
cool.
Arbeit drin, ey. Viel
Richtig.
Arbeit, ey. Viel Arbeit. Aber ich gönne es ihm vom Herzen. Ich schätze ihn auch als Mensch sehr. Ja? Und vor allem, weil auch der ist. Und er hat sich auch nie verändert. Ja, er redet immer noch so, wie als ich ihn noch vor 30 Jahren das erste Mal über den Weg gelaufen bin. Immer noch der Altonaer Junge, der in Altona Orten sind zu Hause. Cooler Typ. War echt cool.
Klar. Ja, also wenn ihr das nochmal sehen wollt, dann checkt auf jeden Fall mal Bedos
Genau.
Instagram-Kanal.
Das Interview kommt bald.
Das Internet kommt bald. Und genau, vielleicht können wir es sogar hier in den Shownotes mal verlinken. Ist bestimmt mal
Gerne,
ganz
gerne.
nice.
Also ich kann dir jetzt schon, das Interview kommt nächste Woche.
Dann
Das
werde
weiß
ich auf jeden Fall reinschauen. Velo, wir könnten ja stundenlang quatschen.
Wahrscheinlich ja.
Auch mal zu kurz gewesen. Aber
Kenne ich.
vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich habe dir mein neues Kochbuch mitgebracht.
Ja,
Also in
vielen Dank.
puncto Essen, ne? Da kannst du mal jetzt
Aber
einfach
darf
ein
ich
bisschen
erst
was.
ab Januar kochen erst?
Nein, darfst du auch jetzt schon was drin kochen. Aber da sind ganz viele tolle Sachen drin. Dann kannst du einfach, wenn du mal neuen Input brauchst, kannst du mal ein bisschen, könnt ihr mal zu Hause ein bisschen was ausprobieren.
Oh, das würden wir sowieso machen. Vor allem sehe ich hier Avocado, Avocado, Avocado. Ach Mann, wenn ich das schon sehe hier, siehst du da, der Kollege. Naja, Maren, Daumen auf, Daumen.
Vielen Dank für deine Zeit. Es hat mich immer wieder sehr gefreut.
Ich danke dir.
Und ich überlasse dir die letzten Worte.
Letzten Worte. Das kommt jetzt überraschend. Das kommt jetzt wirklich überraschend. Du, meine letzten Worte. Also an alle da draußen, geht immer zur Vorsorge. Bleibt immer positiv. Und an die Männerwelt da draußen, fange ich mit dem, oder beende ich das Ganze mit dem Zitat von meinem Onkologen. Laut Gesundheitsministerium ist, glaube ich, die Vorsorge ab 50, ne, ab 5 oder 45 oder ab 50 übernimmt es die Krankenkasse. Meine Bitte an euch, wartet nicht so lange. Ich habe meine Krebsdiagnose bekommen, da war ich nicht in diesen regelgesetzlichen Normen fangt schon früher an. Ganz ehrlich, dann kostet halt so eine Darmspiegelung, vielleicht übernimmt das nicht die Kasse, aber am Ende zahlen wir immer für die Gesundheit. Weißt du, was ich meine? Zahlt lieber vorher 100 € mehr, geht zur Darmspiegelung und das von mir aus mit 35, würde ich sogar sagen. Also und deswegen ein kurzes Zitat von meinem Arzt, er sagte nämlich zu mir, also Sie sind auch in der Politik. Sagen, können Sie das mal irgendwie nicht durchsetzen, dass nicht die Vorsorge ab 45, 50 anfängt, sondern vielleicht ab 35? Weil die werden immer jünger, die Krebsbanken. Daher lasst euch nicht zu viel Zeit und wenn ihr das Problem habt mit Gesundheit, sollte man nicht spaßen. Wenn irgendwas wehtut, Wehwehchen habt, niemand nimmt es euch übel. Das ist immer, oh, bist du aber ein Wehwehchen oder so. Geht zum Arzt. Positives Denken und immer nach vorne schauen und niemals sich unterkriegen lassen.
Besser hätte ich es nicht sagen können. Bedo, vielen, vielen Dank.
Katrin, vielen Dank. Ich danke dir.
Thank you.